willkommen zu einer neuen Folge Better Call Saul Weekly Review Podcast. Folge 7 besprechen wir heute eine sehr interessante Folge, die, wenn man so die bisherigen Verhandlungsverlauf sich anschaut, recht große Sprünge macht, sage ich mal. Und diesmal wieder nur im Duo mit dem Erik.
Moin.
Moin. Fängt an mit einem sehr weit zurückreichenden Flashback, nämlich in Jimmys Kindheit. Und bevor wir erstmal auf die Szene eingehen, muss man ja sagen, also haben sich sehr schön viel Mühe gegeben bei der Ausstattung des Ladens, in dem er da ist, also dem Laden von seinem Vater.
Ja,
und ich glaube, es ging, das ist sogar quasi die Szene zu der Geschichte, die Chuck erzählt hat, ne?
Genau, also das ist quasi der Anfang davon, so sehe ich das zumindest.
Ja, sehen ihn da am, also eigentlich soll er sauber machen und krabbelt sich aber erstmal ein Playboy als, wie alt ist er da, keine Ahnung, 10, 11 vielleicht?
Ja, nicht sehr viel älter auf alle Fälle.
12, irgendwie sowas, ja. Und sagst du, Jimmy, machst du sauer? Und er so, ja, und bewegt so kurz den Reisigwesen da und dann kommt so ein Typ rein und erzählt seinem Vater irgendwie, dass sein Wagen liegen geblieben ist und sein Sohn hätte irgendwie eine schwere Krankheit und hätte gerade einen Anfall und irgendwie was mit den Medikamenten und ob er ihm irgendwie mit $5 aushelfen kann und er würde mich lieber gerne mit dem Taxi fahren, als sich auf sein Auto zu verlassen. Und Jimmy beobachtet das Ganze so ein bisschen und ruft dann seinen Vater ran und versucht ihn zu verklickern, dass der Typ ihn gerade abziehen will. Weil sein Vater wohl relativ gutmütig zu sein scheint. So klingt das durch. Ja. Also er sagt das ja auch, ne?
Ja, das hat ja schon Chuck angedeutet.
Ja.
Wobei mir, als Chuck das erzählt hat, noch nicht wirklich klar war, ob das jetzt wirklich so das ist, wie es stimmt, oder ob das quasi bloß das ist, wie Chuck die ganze Sache wahrgenommen hat. Aber wahrscheinlich ist dann doch mehr an Chucks Wahrnehmung dran, als was man vielleicht gedacht hat.
Ja, genau. Und man muss jetzt auch sagen, der Typ sieht jetzt nicht so super vertrauenserweckend aus. Also
nee.
Und auf jeden Fall hat Jimmy schon als kleiner Junge irgendwie so einen Riecher dafür gehabt.
Ja, das war aber auch irgendwie offensichtlich.
Ja, also ja,
bei dem Typ.
So den Typ genauer anguckt, dann weiß man irgendwie irgendwas, was ist da komisch. Also
auf der anderen Seite, Chucks Vater sah fast so aus, wie ich mir vorgestellt habe, tatsächlich. Hat nur noch einen Schnauzer gefehlt. Ich habe ihn mir so ein bisschen mehr Walter White-haft vorgestellt, ja. Oder nicht Flanders-haft.
Ja. Ich guck gerade mal. Ich habe nur vorhin mal geguckt, wo der Clifford mitspielt. Kommen wir später zu. Wie ist denn der gute Mann? Also extrem viel Liebe zu den Details in dem Laden. Ich vermute fast mal, das ist, ich kann es mir sehr gut vorstellen, dass das so ein, ja, dass es den Laden tatsächlich so gibt, also irgendwie so ein historischen, historic Dingsbums irgendwie so.
Das Interessante ist ja, das haben sie im Better Call Saul Weekly, im Better Call Saul Insider zu der Woche gesagt hier, dass man ja denkt, dass die Leute solche Produkte freiwillig hergeben und sagen, ja, stellt das mal mit bei euch hin, wir geben euch auch dafür was. Mhm. Aber meistens ist umgedreht, dass sie sich quasi Clearance dafür holen müssen, dass sie da irgendwas hinstellen dürfen.
Ja, also sehr viel Markenprodukte zu sehen. Also jetzt besonders die Kaugummis zum Beispiel, dann eindeutig zu erkennen, die im Hintergrund dieses Regal mit den Kodak Filmrollen,
ja, das Playboy-Heft.
Genau, das Playboy-Heft, das Mad Magazine, Superman-Comics sehen wir da auch, also schon so verschiedene Zeitungen, ja, die verschiedenen Konserven da, also Mr. Michael Ralph, oh Gott, ist Birch oder so heißt er, und hat bei Independence Day mitgespielt, okay. Und Pearl Harbor. Bei. Ah, ich glaube, ich weiß, wen er bei Independence Day gespielt hat.
Ja, den habe ich ja noch nicht gesehen.
Passt auf jeden Fall dazu. Und ja, also dein Vater lässt sich dann doch überreden. Er sagt, wenn es große Umstände macht, dann gehe ich. Und dann sagt er, warten Sie, und drückt ihm dann $10 in die Hand und geht noch hinten gucken nach Zündkerzen fürs Auto. Und derweil soll Jimmy auf die Kasse aufpassen. Und dann fragt ihn der Typ, was denn eine Stange Zigaretten kostet. Und dann sagt Jimmy den Preis und sagt er, ja, 2. Und dann sagt Jimmy aber erst das Geld. Und dann zückt der Typ halt sein Geld. Was er ja vornehmlich nicht hat. Plötzlich hat er Geld für Kippen kaufen. Und ein bisschen zögern gibt Jimmy ihm dann die 2 Stangen Zigaretten. Und der Typ geht und dann kommt sein Vater wieder, der zwischendurch sagt, ich brauche noch einen Moment. Und
ja, kommt. Erst sagt der Typ dem noch, Jimmy, ja noch den Spruch,
ach, genau,
mit, ja, es gibt Wölfe und es gibt Schafe, und überleg dir, was du sein willst.
Genau. Ja, dann geht er, dann kommt sein Vater wieder und ist er gerade gegangen und läuft ihm dann hinterher. Dann bedient sich Jimmy nochmal aus der Kasse. Und entweder der Anfang davon oder ich weiß gar nicht, hatte Chuck gesagt, dass Jimmy sich das so auf einmal genommen hatte oder
wahrscheinlich, nein, also
wahrscheinlich so über einen größeren
Zeitraum. Immer mal so ein bisschen.
Ja, ja, dann würde das passen, ja. Ja. Schön gemacht.
Auf alle Fälle fände ich es interessant, mal zu hören, was der erwachsene Jimmy zu seinem Vater zu sagen hat.
Dazu kommen wir auch noch. Und ja, die ganze Szene so ein bisschen farblich, bläulich gehalten, sag ich mal. Also man kennt schon, dass es eine Rückblende ist.
So was machen sie jetzt aber meistens am Anfang.
Ja.
Bevor es losgeht mit dem offiziellen Trailer, dass sie ihn dann in eine Rückblickszene bringen.
Und ja, dann kommt das Intro. Was haben wir denn da im Intro eigentlich? Irgendwie eine. Ach, sein Fußmassagegerät ist das, ne? Dieses Ding, wo immer die Füße drauf liegt, was dann immer so hin und her wackelt, glaube ich.
Ich weiß es nicht. Ich habe mir bloß hingeschrieben, was ist das für ein Gerät?
Was
das da so komisch hin und her wackelt. So
sehe ich gerade in den Thumbnails. Ja, das ist sein Fußmassagegerät, ist das.
Okay.
Dann sehen wir ihn, zeichnet da irgendwas, macht irgendwelche Skizzen, und jetzt gucke ich mal beim zweiten Mal, beim ersten Mal gucken habe ich nicht so drauf geachtet.
Beim zweiten Mal fällt es sofort auf.
Und später habe ich dann so, das haben wir doch vorhin schon gesehen. Jetzt gucke ich gerade nochmal. Befinden uns auch wieder im. Man kann nur. Man sieht noch nicht genau, was er da zeichnet. Man kann es sich dann nur denken. Befinden uns wieder in dem, Polizeigerichtsgebäude, was das da ist. Mit unserem guten Mike und ja, Mike macht quasi mit Jimmy zusammen das, die abgesprochene Korrektur seiner Aussage bezüglich der Waffe. Und der, also jetzt einmal die ja, zuständige Staatsanwältin, keine Ahnung, und noch jemand. Und beide sind schon sehr verwundert, dass er jetzt seine Aussage ändern will und sagen auch deutlich so, was, warum, was ist los? Wir wollen den Typen doch schon unbedingt hinter Gittern kriegen. Und ja, Jimmy so in seiner Art erzählt halt irgendwie so, also Mr. Emmentraut möchte sagen, dass das nicht die Waffe von Tuco Salamanca war und keine Ahnung, wie die da hinkam und so. Und wie sagt er noch, ja. Vielleicht kam ein Vogel vorbeigeflogen und ist runtergefallen.
Und in Albuquerque gibt es so viel Waffen wie, ja, genau, wie Klapperschlangen oder Sandkörner, also ja, in seiner typischen Jimmy-Art.
Ja.
Obwohl das schon mehr Saul Goodman war, fand ich.
Ja, ja.
Als bei vorherigen Auftritten. Das wirkte schon mehr der Teflon-Anzug an.
Ja. Und die Staatsanwältin Frau sagt noch, ja, aber wir haben ja nur seine Fingerabdrücke darauf gefunden, von Tuco und was sagt Jimmy dann, ja, keine Ahnung, das kann den Herr Emmentraut auch nicht sagen, was das soll, das ist ja kein Forensiker, ne? Und Mike schweigt einfach nur und guckt so ein bisschen ungläubig drein, so was Jimmy da gerade abzieht, aber ja.
Ja, genau. Und dann sagen sie, dann werfen sie ihm vor, dass er quasi bestochen wurde oder genau, dass er bedroht wird und dann hat Jimmy so ein bisschen die Schnauze voll und geht.
Ja, das ist so, wow, was ist das für eine Unterstellung? Okay, das war's, tschüss. Das war's ja auch, also er hat Sache erledigt, außer korrigiert. Und dann sprechen die beiden noch ein bisschen miteinander und weiß gar nicht mehr, was er sagt. Er sagt auf jeden Fall, ja, er kennt ihn schon und er hat auch schon mit ihm zu tun. Also Jimmy mit Tuco.
Ja, dann wundert sich Mike ein bisschen, warum er ihm das überhaupt erzählt. Ja, zum Abschluss sagt Jimmy, ja, also das ist auch ein bisschen so eine private Sache von mir, also hier kein Honorar, und Mike sagt halt einfach am Ende, schreibt mir eine Rechnung. Ja. Ich glaube, sowas war in der ersten Staffel aber auch schon mal.
Ja.
Dass Jimmy schon mal kein Geld wollte und Mike sagt, schreibt mir eine Rechnung.
Kann gut sein, ja. Dann geht's weiter mit dem. Achso, genau. Jimmy ruft Kim an und fragt, wie ist der Stand? Ja, es geht um die Kündigung bei HHM von Kim, ne?
Ja, vor allen Dingen um die Schweikart-Sache.
Und um die Schweikart-Sache, genau.
Und da erzählt sie eben halt, dass sie in 2 Jahren Partner werden kann, wenn sie da einsteigt. Und genau, die 15 Riesen, die sie noch abzubezahlen hat, wegen irgendwelcher Ausbildungsvergütung, würde Schweikart übernehmen.
Ja. Dann ist Jimmy wieder in seinem Büro in, wo ist das? El Paso, oder? Also bei Davis in Maine.
Santa Fe.
Santa Fe, ach genau, Santa Fe. Und diktiert unserem Freund Omar seine Kündigung und der guckt dann auch so ein bisschen so, wie sie wollen kündigen und ja, und dann ja, und, müssen sie ja das Auto abgeben und so und wie, was, naja, wenn sie den Zeitraum von so und so kündigen, dann müssen sie das entsprechenden Betrag zurückzahlen. Und dann geht er so ins Stocken und so, und dann zeigt ihm Oma das noch und plötzlich ändert er dann zumindest scheinbar seine Meinung und sagt so, ah, das, ich habe gerade zu viel Stress und so und ja. So ein bisschen komisch, die Szene in dem Moment.
Ja.
Ja, und Omar scheint so ein bisschen so der einzige Freund von Jimmy in der Firma zu sein. Was sagen wir, Sympath. Und er sagt ihn auch, ja, er mag ihn ja auch und so und dann sehen wir Jimmy, wie er wieder nach Albuquerque fährt. Und dann sich irgendwo an der Ampel hält und an so einem, ich glaube, Supermarkt oder so,
so eine tolle Wobbelfigur sieht. Haben die eigentlich einen Namen, diese Wobbelfiguren?
Ja, keine Ahnung. Also so eine, ja, es ist das irgendwie so Luftballonartig, und ein bisschen durch Luft aufgeblasen und durch so Windstoß etc. bewegen sie sich halt so lustig hin und her. Gibt es bei uns, glaube ich, eher selten. Also wüsste ich jetzt nicht. Und ja, Stierte.
Gab's auf der Love Parade.
Ja, stimmt, genau. Daher, also jetzt eher auf irgendwie so Festivals und so. Ja. Und stiert da drauf und träumt so ein bisschen vor sich hin und sehr schöne musikalische Untermalung fand ich in der Szene, dass er da echt so drauf stiert.
Dann holt er sich die Anzüge.
Genau, dann kommt eine sehr interessante Szene mit einem sehr interessanten Lied und dann dachte ich so, ach, jetzt geht's los oder was? Und wir sehen Jimmy, wie er sich ausstattet mit Anzügen und ja, so ein Schritt Richtung Saul Goodman macht zumindest, was die Anzüge angeht. Und kommt bei Davis Main rein mit so einem, ja, rosa cremefarbenen Anzug, einer Krawatte, die dem Zappelmännchen eine Szene vorher ähnelt. Und alle von Davis und Main gucken so ein bisschen so, was ist das denn? Und haben irgendwie gerade einen Mandanten da und Jimmy begrüßt den Mandanten, der Mandant sagt noch so, schöne Krawatte. Während alle anderen eher so gucken so, okay, was ist das? Hm? Weil Fein Clifford ist schon dem Gleisen irgendwie die Gesichtszüge.
Und dann kommt bisher die beste Montage, die es bei in der ganzen Serie gab bisher.
In der Küche, ne?
Oder was meinst du? Ja, die gesamte Montageszene.
Die gesamte Szene, ja.
Wie das geschnitten ist mit den Picture-in-Picture und immer diese Wobbelfigur zwischendrin mit rein und,
ja,
und was Jimmy da halt alles so anstellt.
Ja.
Mit dem Fruchtsmoothie oder was er da machen will.
Ja, genau. Ja, und sehen auch so, also schon so anzugtechnisch geht es schon sehr in die Richtung, das, was wir von Saul gewöhnt sind. Und so ein paar Minuten später machen diese ganzen Sachen, die er so macht, den Sinn. Und ja. Genau, in einer Szene, wie gesagt, das ist er da in der Küche zugange und hat er die Küche voll mit Gemüse und Obst und so. Ich mach da irgendwie so einen Fruchtsmoothie und kommt zwar rein, aber Jimmy, was machen Sie denn da? Das macht hier total Krach und ja, sie wollen auch zwei. Ist okay. Und dann ja, spritzt er da erstmal den einen Typen voll, der andere kriegt auch so ein bisschen was ab.
Ich glaube, Cliff kriegt sogar was ab.
Nee, es ist nicht Cliff, der da ist. Es ist irgendwie zwei andere Kollegen. Ja, dann Szene danach erklärt er dann dem angeblich spanischen Reinigungsmenschen, wie er da mit dem Staubsauger über den Teppich zu gehen hat. Und nachdem er den so mit so einem quasi so halb spanisch versucht zu erklären, sagt er, Alter, ich bin aus Michigan. Oh, dann haben sie jetzt gar nicht verstanden, was ich gesagt habe. Und Clifford kommt auch gerade durch und macht Feierabend. Die nächste Szene fand ich auch sehr schön.
Ja, das Toilettengate.
Ja. Als Aaron Clifford sagt, da hat irgendwer spült auf der Toilette nicht runter. Und Aaron sagt noch so, und wir reden hier nicht vom Kleingeschäft. Ich so, oh, das war so klar, dass die so einen Kommentar macht. Und Cliff sagt noch so, ja, es kann ja passieren und so, und aber nicht dreimal. Und ach, er will auch gar nicht wissen, wer es war. Und dann meldet sich Jimmy, Cliff, ich war's. Und er sagt noch so, ich wollte es doch gar nicht wissen. Ja. Wie fandst du so die verschiedenen Anzüge, die da so zu sehen waren? Also den cremefarbenen, den fand ich dann schon sehr, ja.
Ja, also es gab auch ein paar schöne, fand ich.
Ja, also den...
Zum Beispiel das Dunkle mit Grün unten drunter, das hat gepasst, ja. Fand ich. Also das ist dann nicht so ganz so das normale Schwarz-Weiß, nicht so ganz so standardmäßig, aber ja, es ist halt trotzdem schön irgendwie. Mhm.
Was ich auch ganz okay fand, war dieses, in der Szene mit dem Staubsauger, dieses ja beige mit der orangen Krawatte. Und dann in der Toilettenansprache, wo er so ja silbern, Satin-mäßig das Jacket und was so blau, fast schon türkis anhat und die Krawatte auch passend. Genau. Und ja, es ist also typisch Jimmy so, wie er sich gerne gibt.
Ja, und dann kommt das Musikinstrument.
Genau, das Musikinstrument. Sehen ihn in einem Pawnshop, in einem Pfandhaus. Ich hätte es schön gefunden, wenn sie noch den Verkäufer gezeigt hätten und den optisch so gestaltet hätten, dass es eine Anspielung ist auf diese Szene für die Golden Globes mit hier Bryan Cranston und Aaron Paul damals. Weißt du, was ich meine?
Szene für die Golden Globes.
Na, da hatten sie irgendwas gedreht mit Julie Dreyfus zusammen, Bryan Cranston und Aaron Paul so zwei Typen spielen, die so einen Pfandhausladen haben. Und das war so ein bisschen so.
Stimmt, das wäre natürlich ein cooler Cameo gewesen.
Ja, und also. Hätte jetzt nicht Bryan Cranston sein müssen, sondern einfach nur ein Typ oder vielleicht auch beide Typen, die optisch so an die Beine rankommen. Das hätte ich schön gefunden. Auf jeden Fall musste ich an die Szene denken, als ich das Pfandhaus gesehen habe. Und dann kauft sich Jimmy einen Dudelsack. Und Jimmy hat aber wortwörtlich von Tuten und Blasen keine Ahnung.
Das klingt wie ein sterbendes Tier.
Ja, das Ding macht halt extrem Krach. Also bei jeder Bewegung quasi geht ja da Luft durch und dementsprechend grausam klingt das auch.
Hm. Vor allen Dingen, wo er es schon weggelegt hat und das Ding macht trotzdem noch Nachgeräusche, weil ja, der Sack halt noch leer wird.
Ja, genau. Und Cliff kommt rein und sagt, was machen Sie denn da? Ja, ich lasse Luft ab. Sie lassen Luft ab. Ja, Sie haben doch gesagt, ich soll mal ein bisschen Luft ablassen, so wie Sie mit der Gitarre. Und er guckt wieder so völlig entgeistert. ja, und dann erklärt er ihm, ja, Sie haben gewonnen, sind gefeuert.
Ja. Genau, er ruft ihn in sein Büro und ja, da sieht man eigentlich noch, dass er eigentlich nicht der Böse ist, weil er noch so fragt hier, ja, was habe ich getan, damit ich das verdient habe? Wir haben ihnen alle Möglichkeiten gegeben und sie haben hier nicht mal dem eine Chance gegeben und von Anfang an, ja.
Genau, und zählt auch noch auf so, ja, hier den, das Auto und den Coco-Bolo-Tisch, sehen so einen Tisch hier stehen und dann fragt irgendwie noch, ja, hat der den Tisch gekostet? Und irgendwie so, ja, $5,000. Und ich so, oh, okay. Und dann sagt er, ja, schreiben Sie mir einen Check. Und ja, dann behält er den Tisch sogar tatsächlich, wie wir dann später noch sehen.
Zumindest sieht man in der Szene nochmal, dass Cliff nicht so wie Howard oder wie Chuck ist, also dass er schon eigentlich zu den Guten gehört.
Genau, also er kommt eher, wie du es gesagt hast, er kommt schon so rüber, so, was machen sie denn, was soll denn das? Aber ja, so. Oder $7,000? Oh Gott, die Szene. Ja, auf teurer Tisch an. Ja. Ist so ein bisschen enttäuscht von Jimmy und sagt dann aber noch, ach genau, Jimmy geht und falls was hilft, ich mag sie und dann sagt Cliff, falls was hilft, sie sind ein Arschloch. Das fand ich dann lustig. Ja, ja, dann geht er in sein Büro, packt die Sachen, geht nochmal durch den Großraum und alle haben offenbar mitbekommen, was passiert ist und geht noch zu Oma und packt ihn so an die Schulter, so, ja, nach dem Motto, so, danke für alles. Geht dann an Aaron vorbei, die gerade da irgendwie was aus einer Dose trinkt, nimmt ihr die Dose weg und wirft die Dose in den Papierkorb, also in den falschen Mülleimer. Das finde ich schön.
Rock'n'Roll.
Die Szene fand ich super. Ja, und ist den Job los und ist aber dann durch die Kündigung drumherum gekommen, da die Gebühren für den Mercedes zurückzahlen zu müssen.
Ja, genau. Es ging ja um die Prämie.
Genau.
Die er, wenn er gefeuert wird für den Grund oder wenn er hinschmeißt, nicht bekommt.
Mhm. Ja,
Kim.
Genau, Kim. Er ist bei HHM und Kim so, oh, Jimmy, was machst du denn hier? Was haut, dass du hier bist? Nein, ich habe mich reingeschlichen.
Hast du pausiert und gelesen, was sie da schreibt?
Ich guck gerade. Ach so, genau, sie schreibt ihre Kündigung. Sie
genau.
Tippt in ihre Kündigung. Hat da schon relativ viel geschrieben. Und genau, dann kommt Jimmy rein und will mit ihr sprechen und macht ihr dann, fragt irgendwie noch, ja, wie ist jetzt da mit Schweikart und so, und dann sagt er hätte ein besseres Angebot. Und sie sagt so, was denn, HHM? Und dann sagt er, nee, Wexler und McGill.
Mhm. Oh, ich muss mal kurz ans Telefon.
Und Jimmy erklärt quasi Kim, dass er eine Kanzlei mit ihr aufmachen will. Dann sehen wir, wofür was das für Zeichnungen waren, die er da gemacht hat. Nämlich das W&M halt für Wexler und McGill. Und hat schon ein paar Visitenkarten machen lassen, wo dann so das W&M so ausgestanzt ist.
Da liebe ich auch Jimmys Sinn fürs Detail, dass er da schon so perfekte Visitenkarten hat produzieren lassen, mit Ausstanzungen und allem drum und dran, weil er einfach 100% in alles gibt, obwohl es noch gar nicht klar ist, ob es überhaupt was wird.
Ja, genau. Und diesmal hat er einen relativ, seriösen Anzug an. Also so dunkelblaues Jackett und so, die Krawatte auch ganz okay und halt ein weißes Hemd. Sprich den seriösen Jimmy.
Ja.
Und sagt auch, mit meiner Einstiegsprämie könnte ich auch deinen Kredit abbezahlen und so. Und dann fragt Kim, was für ein Anwalt Jimmy dann sein will. Ob er der ehrliche, korrekte Anwalt sein will oder Jimmy sozusagen. Und dann sagt er noch, natürlich der korrekte Anwalt, alles 100% nach Vorschrift, und bricht dann selber im Satz ab und sagt dann, nee, das kann ich nicht. Ich habe jetzt schon die ganze Zeit versucht, für alle irgendjemand anders zu sein, und immer wenn ich das versucht habe und Sachen angepackt habe, dann ist es schief gegangen. Und erklärt quasi so sein Verhalten die letzten Folgen über. Fand ich ganz gut.
Ja, dass er endlich mal einsieht, dass wenn er sich verstellt, dass dann nur auch andere drunter leiden müssen.
Genau.
Und dass er deswegen, wenn er was Eigenes macht, auch er selber sein muss.
Ja. Und das, was wir vorher gesehen haben, da bei Davis und Maine, er selbst war, aber halt natürlich so ein bisschen übertrieben, damit er eben die Kündigung kriegt, aber halt, er war.
Ja, das war auf 11 gedreht. Mhm.
Und
dann kommt die Szene mit dem Schreibtisch, ne?
Genau, ich weiß gar nicht, was Kim dann noch sagt.
Also Kim sagt erstmal nein.
Ja, genau.
Dass sie halt einen gewissen Anspruch an Arbeit hat und an Qualität und an Professionalität, und da will sie halt nicht mit Jimmy zusammenarbeiten.
Ja. Den Tisch sehen wir noch nicht. Wir sind erstmal wieder bei wie heißt sie denn? Mike.
Ja, stimmt, erst kommt Mike.
Mir fällt immer bloß der Name von ihrer Tochter ein. Stacy.
Ich weiß aber auch gerade. Ach, Stacy heißt
Stacy, sie. Stacy, ja.
Okay.
Mike und Stacy, die eine Wohnung besichtigen nicht, sondern
sie hatten ein Haus.
Haus besichtigt und quasi so gut wie unterschrieben. Und zeigt Mike halt so die Wohnung und sagst du, alles renoviert vor ein paar Jahren und so, und sind da gerade in einer relativ großzügigen, ich glaube so Wohnzimmer-Küchen-Kombination. Und im Garten ist so ein Baum, oder ist das... Das ist das komplette Ding. Also im Garten ist so aufgebaut, Ja, so ein Klettergerüst, also so ein komplettes Häuschen irgendwie.
Ja, so ein riesen Baumhaushalt.
Baumhaushalt, also schon so ein Riesending, was sicherlich auch gut ins Geld geht. Und sagt sie auch, das lassen die hier und so. Und sich Kaylee freuen. Doch irgendwie mit Rutsche und allem drum und dran. Also, ja. Und sie kommt dann wieder aufs Geld zu sprechen und sagt auch selber so, ja, ich weiß, ich habe mich wie eine Platte mit Sprung an, aber dann sagt Mike wieder, nee, ist alles gut, darum kümmere ich mich schon und Hauptsache du bist zufrieden. Oder genau, sie fragt ihn erst, bist du zufrieden? Und dann sagt er, aber wenn du zufrieden bist, bin ich auch zufrieden.
Mhm. Ja. Die Mike-Szenen fand ich in der Folge eigentlich irgendwie so ein bisschen, ja, sie zeigen das, was gezeigt werden muss, aber irgendwie ist es jetzt nichts Neues.
Genau, das ist so ein bisschen nebenbei. Also wo jetzt in der letzten Folge eher Mike im Vordergrund war, ist es jetzt diesmal eher Jimmy.
Ja, und Kim halt.
Und Kim halt, genau. Und kommt irgendwie noch die Maklerin an und sagt, bietet ihr an, dass sie gleich noch die Papiere schon mal unterschreiben können. Und ja, wir bleiben. Ach nee, wir bleiben nicht bei Mike. Also wir sehen nur, dass Mike wegfährt. Stacy sagt noch, der Wagen sieht aber gut aus. Sieht ja gar nichts und so. Ja, die Werkstatt hat da ein Händchen für, die können das sehr gut. Und sie ist überglücklich und sagt auch, dass sie jetzt dass ihr ein Stein vom Herzen fällt und so, jetzt endlich eine Last los und freut sich über die Wohnung, über das Haus.
Hm.
Dann sehen wir Jimmy wieder in seinem diesmal sehr verdreckten alten Auto. Und Umzugswagen oder LKW kommt an, so zum Mieten, und Oma steigt aus. Das fand ich dann überraschend und er hilft Jimmy beim Umziehen.
Ja. Jetzt wirkt Jimmys viel zu klein, ist Kapuff noch viel kleiner.
Und tragen den für seinen Kabuff viel zu großen Kokobolo-Tisch da rein. Und bedankt sich noch bei ihm. Und ach genau, das war das. Und tauschen, schleppen den alten Tisch wieder in den LKW und er fragt noch, was sollen wir damit machen? Stellen sie ihn auf die Straße, da habe ich ihn auch her. Und will sich dann noch mit ein bisschen Geld bei ihm bedanken und er sagt aber nee, danke. Und lädt ihn dann noch auf einen Drink ein und er sagt aber nee, ich muss noch ein Stück fahren und meine Kinder warten. Seine Kids. Ich hoffe, dass wir ihn noch so ein bisschen sehen, irgendwie, dass er, also würde ich mir wünschen, dass er noch so ein bisschen vielleicht nochmal drin vorkommt in so ein paar Folgen für irgendwelche Sachen, weiß ich nicht. Also dass
ja, mal sehen.
Jimmy nochmal auf ihn zurückkommt. Dann sehen wir, wie Jimmy seinen Büro wieder einrichtet. Hat Kaffeebecher mit ordentlich Stiften von Davis und Mann noch mitgenommen. Und sitzt dann vor seinem Telefon und will wieder eine neue AB-Nachricht einsprechen.
Mhm.
Und er fängt dann erst wieder an in seiner, ich habe eine Assistenten-Sprechstimme. Und bricht dann aber ab und spricht dann so einen halt ganz normalen Spruch drauf.
Genau.
Und geht so ein bisschen weg von diesem sag ich mal, aufgesetzten Getue so ein bisschen, ne? Habe ich den Eindruck. Also er will schon sein Ding machen, aber nochmal auf eine Strecke seriöser quasi.
Ja, er hat schon ein bisschen was mitgenommen von dem Zwischenspiel jetzt bei Davison Main.
Ja. Das fand ich interessant, dass er das doch so ein bisschen kapiert hat. Dass er es mitgenommen hat. Dann sind wir wieder bei Mike, der...
Das ist irgendwie eine total strange Szene, die jetzt kommt. Ich weiß nicht, was die mir erzählen will.
Wieder, also er sieht irgendwie, er fährt in seinem Auto und fährt da irgendwie über unseren Schrottplatz und dann sehen wir dieses Diner aus der letzten Folge, wo er sich mit Hector getroffen hat. Das ist, glaube ich, das Diner und ja, observiert das jetzt für was auch immer, weiß ich nicht. Also, denke mal, da wird es noch Auflösung geben, was er da jetzt bezweckt.
Ja, das finde ich auch ein bisschen strange, dass sie. Ja, ich war ein bisschen, mal sehen, was da draus wird.
Bisschen komisch, ja. Da geht's weiter mit Kim, ne? Sie sitzen bei Schweikart. Also er und
wahrscheinlich irgendeine Assistentin.
Assistentin und noch eine Partnerin irgendwie und reden so ein bisschen über einen Fall, den sie da hatte und Smalltalken auch so ein bisschen und ja.
Wir lernen kennen, dass Kim genauso angefangen hat wie Jimmy, nämlich im Mailroom.
Genau. Und da jetzt insgesamt etwas mehr als 10 Jahre war. Bin ich gespannt, wie es da weitergeht, beziehungsweise geht es ja dann weiter, dass... Ach genau, erstmal verabschieden sie sich und sie nennt ihn aus Versehen Howard. Und er sagte so, ja, ich heiße eigentlich Rich, aber passt schon, ist okay. Und läuft und ja. Sieht schon mal ganz gut aus für Kim. Und sie schätzen ihre Arbeit schon mal wesentlich mehr, als das Howard offensichtlich bisher getan hat.
Ja. Und Schweikert ist doch ziemlich sympathisch dargestellt.
Ja, das auf jeden Fall, ja.
Im Gegensatz zur ersten Staffel, wo er mit den, wie hießen diese zwei, dieses Ehepaar noch, die im erste Staffel so wichtig waren.
Ja, hier.
Die Kettlemans.
Die Kettlemans, genau.
Genau, ja. Die hat er ja. Ach nee, er hat ja gar nicht die Kettlemans, sondern den Dings hat er ja voll. Den Sandpiper hat er ja vertreten. Ja.
Wobei er ja da auch schon so. Dass er auf so einer neutralen Ebene schon war, also.
Aber da wirkte er ja noch so ein bisschen allglatt und ja.
Genau, also schon so ein bisschen.
Ist klar, weil, dass man sich auf der Gegenseite hinter so eine Fassade verzieht, aber.
Genau.
Da wirkte er ja noch ein bisschen unsympathisch.
Na, jetzt für mich nicht so, also schon so irgendwie so komisch, aber zumindest in meiner Erinnerung jetzt nicht so unsympathisch wie Howard, muss ich sagen. Und dann sehen wir Kim, wie sie auf der obersten Etage vom Parkhaus ist. Sich eine Zigarette ansteckt und sich die Sache mit Wexler und McGill überlegt. Und diese Visitenkarte in der Mitte zerreißt und beide Stücken in der Hand hält und ja, nachdenkt.
Die Szene hat ja für mich ein bisschen komisch gewirkt, auch mit der ganzen Musik, die sie da gespielt haben, habe ich jetzt gedacht, was soll das jetzt bedeuten?
Ja, ja.
Im schlimmsten Fall macht sie jetzt Schluss mit Jimmy oder distanziert sie sich einfach von ihm auf professioneller Ebene noch mehr oder was soll das werden?
Ja, habe ich auch überlegt, so was hat sie jetzt vor? Ja, die Auflösung folgt ja dann relativ prompt. Ist bei Jimmy, sucht Jimmy erstmal in den.
Zuerst mal sehen wir nochmal Kitty Kubrick. Also quasi den Typ, der schon zweimal was für ihn gemacht hat.
Also genau,
ja. So Videos und so. Und daraus können wir ja entnehmen, dass er schon wieder irgendein Werbevideo in Auftrag gegeben hat.
Genau, genau. Und was mir aufgefallen ist, dass der, also wir sehen relativ viel von dem Nagelstudio diesmal und auch so farblich und von der Helligkeit her sehr viel, also als wenn sie den Laden irgendwie saniert hätten in letzter Zeit. Also es ist deutlich heller irgendwie gefühlt.
Ja, stimmt, es wirkt nicht mehr so spelunkig.
Ja, auch so, also wesentlich farbenfroher. Und ja, Kim sagt, kommt rein und sagt, sie will zu Jimmy und die Frau an der Kasse sagt, ja, müssen Sie einen Moment warten, er hat einen Termin. So, aha, okay. Und ja, dann kommen eben die beiden Typen, wie du gerade gesagt hast. Und ja, offensichtlich ist er voll in der Planung, was seinen neuen Job angeht und macht wieder einen Werbespot. Genau, dann macht ihm ja Kim quasi korrigiert sein Angebot, was das Anwaltskanzlei-Ding angeht, ne?
Ja, genau. Wie gesagt, dass es halt nicht Wexler McGill sein soll, sondern Wexler and McGill, quasi zwei unabhängige Kanzleien unter einem Dach.
Genau, teilen sich die Miete und jeder macht so sein Ding. Also schon so Zusammenarbeit so ein bisschen, aber an sich getrennt.
Ja. Wobei sich das für mich auch nochmal so ein bisschen als Rückruf auf die erste Staffel anfühlt. Weil da war ja auch schon mal die Situation, wo.
Stimmt, er hatte das ja schon mal.
Wo sie die Kettlemans verloren hat, war ja Howard auch schon kurz davor, sie quasi rauszuschmeißen und dann zeigt Jimmy ihr ja quasi irgendwelche Büroräume und sagt, ja, genau. Du könntest das Corner Office haben und ja, und Kokobolo Desk und das ist ja alles schon in der ersten Staffel mit drin.
Stimmt.
Ich frag mich bloß, wo sind die Räume auf einmal hin? Hat er die gekauft? Hat er die nicht gekauft? Das ist ein bisschen komisch.
Ja, das ist jetzt die Frage, ob es immer noch um die Räumlichkeiten geht oder um andere. Ja.
Wäre eigentlich nur sinnvoll, wenn sie die jetzt nehmen würden.
Ja, genau. Also das wäre jetzt auch für die Kontinuität schön, wenn es dann auch entsprechend die Räumlichkeiten sind.
Ja. Die Geschichte hat quasi in der Hälfte von der ersten Staffel einen Bogen gemacht, um jetzt wieder in der Hälfte von der zweiten Staffel genau da anzukommen.
Ja, genau. Ja. Jetzt muss ich gerade mal gucken. Kim sagt so, ja, sag ja, ist das Beste, quasi, was hier passieren kann. Lass sie so ein bisschen durchblicken und ja, dann überlegt Jimmy und dann ist Cut. Also seine Entscheidung sehen wir dann erst wahrscheinlich in der nächsten Folge.
Ja. Wobei ich so ein bisschen skeptisch schon bin, wie sich das Ganze ausgehen wird. Weil es gibt ja den Spruch, geh auf der linken Seite der Straße und du bist sicher. Geh auf der rechten Seite von der Straße und du bist sicher. Geh in der Mitte oder versuche in der Mitte zu gehen und das wird nichts werden.
Ja.
Und es ist ja quasi irgendwie, was Kim gerade versucht zu bringen, in der Mitte der Straße zu gehen.
Der deutsche Titel der Folge ist sehr passend aufgebläht.
Ja, genau, der englische Titel ist Inflated.
Ja. Ja, Post zur Folge. Sehr spannende, interessante Folge, wie ich fand.
Mir hat die Folge sehr gut gefallen.
Ja, mir hat sie auch sehr gut gefallen, die interessante Wendung hat. Also ich habe schon so ein bisschen damit gerechnet. Ne? Das war irgendwie so schon zu erkennen, dass das für Jimmy nicht so läuft bei Davis im Endeffekt, wie er sich das denkt. Aber jetzt hat er sich ja relativ radikal dazu entschieden, das Ganze umzukehren.
Ich musste langsam mal was passieren.
Ja.
Das hattet ihr ja schon vor 2 oder 3 Folgen gesagt, dass das irgendwie so komisch in der Luft hängt und nichts geht mehr so wirklich voran. Und ja, aber jetzt ist es halt endlich mal passiert und der Groschen ist gefallen.
Ja.
Was ich noch gut fand an der Folge ist, dass es zum zweiten Mal keinen Chuck gab.
Stimmt.
Und kein Hamlin.
Mhm.
Chuck hat auch irgendwie nichts mehr vorangebracht. Also
ja, nee, war jetzt
der auch, kann also jetzt erstmal wegbleiben.
Genau, es war jetzt nichts irgendwie, was man noch irgendwie erklären muss. Also ja, es war jetzt tatsächlich nicht mehr nötig, irgendwie auf Chuck irgendwie großartig einzugehen und ihn zu zeigen.
Ich
denke mal, er wird sicherlich wieder vorkommen, wenn irgendwie, weiß ich nicht, Jimmys Kanzlei, wenn das dann was wird mit Kim und so, dann irgendwie gut läuft und er irgendwie einen größeren Fall hatte, guten Fall hatte oder sich nochmal was in der Sandpiper-Sache tut, die ja immer noch läuft.
Ja, auf alle Fälle habe ich jetzt endlich mal so ein Gefühl, im Gegensatz zur Hälfte der Staffel, wo ich gar nicht wusste, in welche Richtung es zum Ende geht, wohin es denn jetzt weitergehen könnte. Und sind ja auch nur noch 3 Folgen bis zum Finale.
Genau. Fifi heißt die nächste. Es ist, lässt auch irgendwie was mit dem Hund, keine Ahnung. Nail It klingt irgendwie so, als wenn er ja irgendwas, irgendwie einen Deal festmacht oder so. Und die letzte heißt dann Click. Gucken.
Ja. Da haben sie beim Insider-Podcast auch schon oft auf die 10. hingedeutet.
Okay.
Dass da irgendwie nochmal eine große Montage und sowas kommen muss. Und was ich noch ein ganz interessantes Trivia-Ding finde, ist, dass es bei so Serien, also ich habe schon gewusst, dass es bei Kinofilmen sowas gibt, aber das ist bei so Serien auch so, zumindest, dass die einen Colorer haben. Das heißt, das ist jemand, der die Szenen hier nachkoloriert, wenn irgendwie die Farben nicht stimmen, dass das alles aufeinander abgepasst ist.
Okay.
Zum Beispiel in der ersten Staffel war ja die Sache mit Chuko. Die haben sie 3 Tage lang gedreht. Da mussten sie auch immer die Kamera die ganze Zeit drehen und die Szene drehen, damit das Licht halt stimmt.
Ja.
Damit nicht irgendwie mitten im Schnitt der Schatten dann anders wird.
Ja, klar, musst du natürlich so die Problematik bei solchen Sachen, dass das dann irgendwie so wechselt. Man kennt das ja irgendwie bei so Szenen, wenn die so wechseln und dann siehst du immer irgendwie im Hintergrund, haben sie irgendwelche Gegenstände verschoben oder so triviale Fehler wie die Uhrzeit, dass die dann anders ist und dann siehst du, okay, da haben sie irgendwie nochmal nachgedreht oder so.
Ja. Oder halt auch, dass das insgesamt farbisch passt, zum Beispiel auch mit der Intro-Szene, wie du ja gesagt hast, die ist etwas bläulicher wegen einer Rückblende und
genau.
Und der Nähshop wirkt jetzt anders.
Ja. Ja, sehr schöne Folge, die fand ich jetzt so eine der
besten noch
von der zweiten Staffel. Ja.
Ja. Was ich noch ganz interessant fand, was ich noch gar nicht gewusst habe, ist, dass sie das tatsächlich in 4K drehen.
Okay.
Also, und wahrscheinlich auch sogar in 4K raushauen. Also, wenn man ein 4K-fähiges Gerät hat, könnte man das sogar so gucken.
Genau, gibt's ja bei Netflix auch schon im Angebot und ist ja oft so, dass die US-Amerikaner gerne in höhere Qualität drehen, als es normal erstmal rausgegeben wird. Also
Habe ich schon wieder so ein bisschen gehofft. Das hatten wir mal bei den Kulturpessimisten letztes Jahr schon mal fantasiert, wie cool es denn wäre, eigentlich so Season-Pässe für Kinos zu haben, dass sie so Serien im Kino gebracht werden würden. Das wäre schon cool.
Ja. So für bestimmte Sachen wäre das ganz cool. Also Doctor Who Specials zum Beispiel.
Ja, die Serie, die Staffelauftakte kommen ja auch immer im Kino.
Ah, okay. Na, ich kann mich erinnern, dass die Jubiläumsfolge damals hier im Kino lief.
Ja, die kam ja in vielen Kinos.
Ja.
Aber gerade so Breaking Bad hätte auch gut im Kino insgesamt gepasst, zum Beispiel.
Da haben sie ja Serienfinale hier so Aktionen gehabt und haben das quasi Vorführung gemacht in Waschstraßen. Passenderweise, ja. War ein Kumpel von mir und haben da auch ausgeteilt so Breaking Bad Geldscheine. Also halt Geldscheine, dann Walter mit drauf. Ja. Und halt so andere Sachen. Ja, ich habe nebenbei mal gerade noch geschaut, die Stacy, gespielt von Kerry Condon, wo die noch mitspielt, kennt man vielleicht aus einer anderen gerade aktuellen Serie, nämlich The Walking Dead. Da hat sie eine von den Zombies gespielt, beziehungsweise ich glaube, das war eine von, weiß nicht, ob sie dann Beißer spielt oder sieht relativ runtergekommen ist. Ich glaube, das war eine von den Szenen, wo sie da von so einer fremden Familie reingelegt wurden.
Ja, und irgendeiner von den Produzenten macht ja auch was bei Fear the Walking Dead. Habe ich schon mitbekommen. Da fragen die immer, ja, so, wie läuft es gerade bei Fear the Walking Dead? Und ja, ist ganz cool. Das ist halt irgendwie immer der Einstieg von Insider-Podcast.
Naja. Jetzt gucke ich gerade mal. Doch irgendeine feste Rolle war das bei The Walking Dead. Oder was heißt feste Rolle? Kleine Nebenrolle. Wie war hier mehrere Folgen gelistet? Noch was für die 10. Folge habe ich mir überlegt, dass wir, wenn möglich, das quasi wieder in der Besetzung machen, noch mit Christopher und Florian zusammen.
Ja.
Vielleicht noch mit Sting irgendwie mal gucken, ob er Lust und Zeit hat. Und dann eben noch so von allen bisherigen Teilnehmern, dass ich mir dann als Soundfile, als Einspieler ein Fazit zur Staffel noch einsprechen lasse von den Leuten.
Ja, das finde ich gut. Ist eine gute Idee.
Ja. Gut, dann war es das für diese Folge.
Ja.
Und als Rausschmesser gibt es dann das schöne Lied vorhin von der Modenschau von Jimmy.
Ja. Und du bist ja dann bald bei uns zu Gast. Können wir ja nochmal kurz anteasern.
Ja, genau. Am Samstag. Dem 2. April und dann in der Woche drauf schon wieder am 9. April zur ersten.
Nee, der steht noch nicht fest. Also da weiß ich noch nicht, ob ich Zeit habe. Christopher hat da auf alle Fälle keine Zeit und ich weiß es noch nicht. Also mal sehen.
Ja, eventuell zur ersten Schlag den Star-Ausgabe ohne Raab, dafür mit Elton.
Ja. Das wird die enthusiastischste Moderation aller Zeiten.
Ich bin auch sehr gespannt, ja. Gut, dann tschüss und bis zur nächsten Folge.
Ciao.
Mm-hmm.